기온다.
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 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 348. Unser Radiomagazin beschäftigt sich heute mit den Themen Tanz, Stadt und Mord. Oder war es Selbstmord? Fest steht, Alberto Niesmann, argentinischer Generalstaatsanwalt, ist tot. Ermittelt hat Niesmann in Sachen AMIA, dem schlimmsten antisemitischen Anschlag in der jüngsten argentinischen Geschichte, vor rund 20 Jahren. Warum Alberto Niesmann sterben musste und ob er Klarheit in den bislang ungelösten Fall gebracht hätte, das haben wir Christian Rollmann gefragt, freier Journalist in Buenos Aires. Nach diesem Interview geht's weiter nach Brasilien. In Rio de Janeiro kämpfen die Bewohnerinnen von Vila Autódromo für den Erhalt ihres Stadtviertels und gegen ihre Umsiedlung. Denn die Zukunft soll den Reichen und Schönen gehören, in schicken neuen Apartmentblocks samt Yachthafen. Doch da sich viele Bewohnerinnen und Bewohner von Vila Autódromo wehren, ist die Räumung ins Stocken geraten. Auch für unseren dritten Beitrag in dieser Sendung bleiben wir in Brasilien. Der Dokumentarfilm The Hyper Women ist ein beeindruckendes Porträt der Geschlechterbeziehungen in der indigenen Gruppe Cuicuru im brasilianischen Amazonasgebiet. Premiere hat The Hyper Woman auf der diesjährigen Berlinale im Rahmen der Reihe zum Native Cinema. Die Musik kommt heute von Cam Beskin. Vielseitige Musikerin aus Buenos Aires.
Mi nombre es Cam Beskin, soy música argentina de Buenos Aires. Toco el bajo, la guitarra, canto y compongo. Ya no me habita.
Wir haben die Musikerin gefragt, wie sie überhaupt zur Musik gekommen ist.
De chiquita me mandaron a clases, mis padres.
Als kleines Kind haben mich meine Eltern zum Klavierunterricht geschickt, der Klassiker. Von da ging es weiter. Ich probierte mich an der Gitarre aus, am Bass, am Schlagzeug. Das Ergebnis ist die musikalische Mixtur, die ich heute mache.
Und ihren eigenen Stil, wie würde sie den beschreiben?
Me cuesta describir mi música porque...
Es fällt mir schwer, meine eigene Musik in eine Kategorie zu fassen. Irgendwie ist es schon Rock, aber es sind auch immer Songs, gerade was den Aufbau angeht. Der Refrain ist mir eigentlich am wichtigsten. Das, was von einem Stück in Erinnerung bleibt. Der Teil, den alle mitsingen können.
Cam Beskin, Musikerin aus Buenos Aires, der lebendigen, lauten, ja fast hysterischen Hauptstadt Argentiniens. Dort spielt sich gerade ein Krimi ab. Welcher das ist, das hört ihr gleich. Wir sind jetzt hier im Studio in Kreuzberg. In der Leitung haben wir jetzt Christian Rollmann. Christian lebt als freier Journalist in Buenos Aires. Hallo Christian.
Hallo.
Wir rufen dich an wegen der Causa Niesmann, des Falls Niesmann. In der Nacht zum 19. Januar 2015 wurde der Generalstaatsanwalt Alberto Niesmann tot in seiner Wohnung aufgefunden in Buenos Aires. Was ist da passiert?
Alberto Niesmann war der Sonderermittler im AMIA-Fall, wo 1994 85 Leute gestorben sind und mehrere hundert, also ungefähr 300, verletzt wurden. Da gab es einen Anschlag auf eine jüdische Kultureinrichtung und der ist bis heute immer noch nicht aufgeklärt. Er war da der Chefermittler und die Woche vor seinem Tod hat er schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Cristina Fernández de Kirchner erhoben und wollte diese dann am Montag, nachdem er tot aufgefunden wurde, also am nächsten Tag vor dem Abgeordnetenhaus erläutern.
Was waren das für Vorwürfe?
Er hat der Regierung vorgeworfen, dass sie versuchen würde, die Auslieferung von den vermeintlichen Drahtziehern dieses Attentats, da die Vorwürfe gehen dagegen vor allen Dingen iranische Staatsbürger, ein libanesischer Staatsbürger auch, dass die Regierung versuchen würde, also Cristina Fernández und ihr Außenminister und andere Funktionäre ihres Parteienbündnisses, dass die versuchen würden, diese Auslieferung zu verhindern und sich davon nämlich einen Deal mit dem Iran, einen Öldeal mit dem Iran versprechen würden.
Das sind ja erstmal schwere Vorwürfe. Nun ist Alberto Niesmann tot. Also auf den ersten Blick denkt man, alles klar, die Vorwürfe waren stimmig. Christina Kirchmer hat es mit der Angst gekriegt und hat sich einen Killer engagiert. War es denn so?
Das ist unwahrscheinlich, weil es der Regierung überhaupt gar keinen Vorteil verschafft gerade. Man muss dazu wissen, hier ist ja gerade Sommer. Im Januar ist Sommerpause sowohl politisch wie auch justizmäßig. Also es gibt Justizferien, das heißt, verordnet ist vom 1. bis zum 31. Januar in der Justiz überhaupt nichts los. Und das ist auch das Komische an der ganzen Geschichte, dass nämlich dieser Niesmann extra aus Spanien wiederkam, aus dem Urlaub mit seiner Tochter übereilt wieder zurückkommt. Man weiß nicht genau wieso. Seine Ex-Frau musste die Tochter dann aus Madrid vom Flughafen aus einer VIP-Lounge abholen und kommt dann wieder, um diese Anklage gegen die Regierung vorzustellen, medienwirksam in einer Fernsehsendung, die dann aber gleichzeitig von dem zuständigen Richter abgeschmettert wird, weil nämlich der Richter gesagt hat, da gibt es kaum bis gar keinen Beweisgehalt in der Anklage.
Und warum macht er Anschuldigungen, die Hand und Fuß vermissen lassen?
Die Anschuldigungen sind wirklich nicht begründbar oder hinterlegbar gewesen von dem Staatsanwalt, weil nämlich ein etwaiger Öldeal mit dem Iran überhaupt nicht nachzuweisen ist. Es ist noch mehr, also sozusagen sogar der ehemalige Interpol-Chef hat den Niesmann der Lüge bezichtigt, weil nämlich die Vorwürfe, dass der Außenminister Timmermann den versucht hätte, den Interpol-Haftbefehl da auszuhebeln, wäre nie so gewesen.
So, Niesmann hat irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Sprich, er hatte Informationen, die ihm ja vielleicht auch jemand zugespielt haben könnte, der dann wiederum Interesse an Niesmanns Tod hat. Ist das die zweite Fährte?
Genau, das ist sozusagen relativ klar, dass seine ganze Ermittlungshypothese, die er in den letzten Jahren verfolgt hat, nämlich diese Spur in den Iran, dass die vor allen Dingen aus der Hand und aus den Informationen von einem engen Vertrauten von ihm aus der SI, das ist die Secretaría de Inteligencia, also des Geheimdienstes hier, stammt. Und dieser Mann mit dem Namen Siuso hatte eine hohe Funktion innerhalb der SI. Auf den geht die Ermittlungshypothese zurück. Und Niesmann hat selber gesagt, dass er die Informationen von ihm hat und ihm da auch vollkommen vertraut. Jetzt wurde dieser Siuso vor ungefähr 3 Wochen, 4 Wochen, Ende Dezember, von der Regierung aus dem Amt gehoben, ist in vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Und es wird vermutet, dass der ihn auch zurück nach Buenos Aires beordert hat.
Und er bringt ihn um, er lässt ihn umbringen. Ist das denn das Wahrscheinliche?
Angesichts der Ermittlungsergebnisse, wenn man die zugrunde legt, dann kann man nur sagen, dass nichts klar ist. Es gibt 3 Hypothesen: entweder Selbstmord, induzierter Selbstmord, also sozusagen erzwungener Selbstmord, oder Mord. Und ich würde sagen, Selbstmord ist davon das Unwahrscheinlichste, aber in der Wohnung, in der Niesmann gewohnt hat, man muss sich das so vorstellen, es gibt hier unweit des Rio de la Plata gibt es ein Viertel, was erst in den 90er Jahren entstanden ist, wo nur Hochhäuser stehen oder beziehungsweise wo die Reichen und Schönen, die Neureichen Buenos Aires wohnen, also wo viel Polizei ist, wo Kameraüberwachung ist. Und er hat da halt im 13. Stock von so einem Hochhaus, Luxushochhaus gewohnt, hat 10 Polizisten zu seiner Sicherheit abgestellt gehabt, und da ist er halt sozusagen getötet worden in seiner Wohnung, ohne dass es Spuren gibt. Also zum Beispiel wurden keine DNA-Spuren in der Wohnung gefunden. Es gibt keine Fingerabdrücke an der Waffe. Es gibt aber andererseits auch keine Schmauchspuren an der Waffe. Das heißt, man weiß nicht viel, außer dass er mit einer Waffe, die ihm am Vortag von einem persönlichen Mitarbeiter übergeben wurde, in den Kopf geschossen wurde oder sich geschossen hat, aus einem Abstand von wenigen Zentimetern, nicht direkt im Kopf angesetzt. Aber wie gesagt, an seiner Hand finden sich keine Schmauchspuren, aber es finden sich auch keine Beweise von einem Fremdeindringen.
Also alles sehr unklar, ein Krimi auf hohem Niveau. Anscheinend waren da auch Profis am Werke. Vielleicht war es auch Nisman selbst, der ja dem Druck gemacht wurde, der sich umgebracht hat, oder der vielleicht einfach traurig war, ohne dass wir es wussten und so Selbstmord begangen hat. Du hast ja schon gemeint, das ist unwahrscheinlich. Werden wir es je herausfinden?
Das würden wir vielleicht herausfinden, wenn da eine umfassende Offenlegung von Geheimdokumenten stattfinden würde. Mit der Ankündigung von der Präsidentin aus der letzten Woche, den Geheimdienst aufzulösen, den argentinischen, ist definitiv die Sommerpause rum. Am 1. Februar sollen jetzt schon die beiden Kammern wieder zusammenkommen, um dieses Gesetzesprojekt da zu verabschieden. Das heißt sozusagen, da ist eine Menge jetzt ins Laufen gekommen, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass da grundlegend Geheimdokumente freigegeben werden. Einerseits, weil natürlich die Oberen des aktuellen Geheimdienstes da jetzt schon daran arbeiten werden, dass da nichts zutage kommt, was sie nicht wollen, dass zutage kommt. Und zweitens muss man auch sagen, dass dieses Reformprojekt, was Christina Fernandes-Kirchner da angekündigt hat, also da muss man auch erstmal sehen, was dabei wirklich rauskommt.
Die Causa Amia, wird die jetzt aufgeklärt, jetzt wo der Chefermittler tot ist?
Naja, das ist die große Befürchtung der Opfergruppen, also sozusagen derjenigen, die da seit Jahren fordern, dass dieses Attentat, was vor mehr als 20 Jahren stattgefunden hat, endlich zur Aufklärung kommt. Die Regierung wird schon einiges daran setzen, dass da weiterhin dran ermittelt wird. Aber auch da würde ich sagen, es ist halt schwierig, weil sozusagen in der aktuellen Situation, wo ein Haftbefehl gegen diese iranischen vermeintlichen Drahtzieher rausgegangen ist, den umzusetzen, ist sehr schwierig, weil Argentinien einerseits keine Personen, die nicht auf dem eigenen Territorium sich befinden, verurteilen kann und andererseits der Iran keine eigenen Staatsbürger ausliefert. Und man weiß auch nicht, ob nicht vielleicht doch andere Spuren, wie zum Beispiel eine Spur führt nach Syrien zu syrischen Terroristen oder eine dritte führt auch zu einem Netzwerk von rechtsextremen Polizisten und Geheimdiensten innerhalb der Polizei der Provinz Buenos Aires. Das sind alles Spuren, die wurden seit 2006 nicht mehr weiterverfolgt, weil es genau diese Ermittlungshypothese von diesem Geheimdienstagenten gab. Ich halte das für relativ schwierig, sagen wir mal, dass sozusagen dieses ganze Verfahren nochmal zu einem Ende kommt, wo man auch wirklich sagen kann, ja, da sind jetzt die Verantwortlichen verurteilt worden. Dafür ist es jetzt schon seit 20 Jahren Justizskandal, die ganze Angelegenheit.
Ja, danke, Christian. Das war sehr informativ. Causa Nisman, Causa Amia, beides in Buenos Aires. 20 Jahre Abstand. Einmal 85 Tote mitten in der Innenstadt, ein jüdisches Kulturzentrum in die Luft gejagt. Bis heute keine Aufklärung. Jetzt ist der Chefermittler tot. Ob er Aufklärung in die Sache gebracht hätte, da haben wir ja auch ein paar Fragezeichen in diesem Interview gesetzt. Wir bleiben dran. Dir noch einen schönen Hochsommer und hoffentlich eine Wochenendpause, wenn schon keine politische Sommerpause.
Ja, danke. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Hört das unter Info 348 mit Musik von Cam Beskin aus Buenos Aires. Wie euch vielleicht gerade aufgefallen ist, singt die Musikerin nicht nur auf Spanisch.
Ich singe zwar meistens auf Spanisch, aber auf fast jeder meiner Platten ist auch ein englisches Stück dabei, geschrieben von mir selbst oder manchmal auch eine Coverversion.
Kann sie als alternative Musikerin von ihrer Kunst leben?
Vivir de tocar es muy difícil. Vivir de hacer shows es muy difícil.
Von Musik zu leben ist in Buenos Aires fast unmöglich, gerade für Musiker, die eher kleinere Konzerte spielen. Die Leute hier geben immer noch lieber ihr Geld für Massenevents aus. Fast alle Musiker, die ich kenne, verdienen ihr Geld, indem sie auch unterrichten, an Musikschulen oder als Privatunterricht. Manche produzieren auch Musik von anderen und haben so ein zweites Standbein. In Buenos Aires kommt hinzu, dass die rechte Stadtregierung von Bürgermeister Macri immer mehr kleinere Orte, wo Musik gespielt wird, schließen lässt. Bars, Kulturzentren und so weiter.
Und warum ist das so?
Die Begründung, warum vor allem diese alternativen Veranstaltungsorte schließen müssen, sind alle möglichen und oft an den Haaren herbeigezogen, weil es im Bad keinen Seifenspender gab zum Beispiel. Manche Orte machen woanders wieder auf unter neuem Namen, aber manchen Betreibern wird es einfach auf Dauer zu anstrengend. Sie geben auf und suchen sich einen ganz anderen Job.
Das wird auch in den Stadtvierteln deutlich.
Empiezan a ver locales de ropa de diseño, empiezan a, no shopping, pero empiezan a poner galerías.
Dort sieht man immer mehr Läden mit Designerklamotten, Galerien und so weiter. Wohnen wird in solchen Stadtvierteln immer teurer. Ich bin vor 28 Jahren in Palermo Viejo geboren. Damals war es ein freies Feld. Heute ist dieser Teil von Buenos Aires super hip und praktisch unbezahlbar geworden.
Gentrifizierung, also Aufwertung eines Stadtviertels durch soziale Verdrängung, das ist nicht nur in Buenos Aires und Berlin zu beobachten, sondern auch in Rio de Janeiro.
Das sonntägliche Mittagessen findet bei Familie Passos traditionell vor dem Fernseher statt. Auf dem Couchtisch ihres Häuschens an der Lagune von Jacarepaguá am westlichen Stadtrand von Rio de Janeiro drängen sich Reis, schwarze Bohnen und Gegrilltes. Auf dem Flatscreen läuft eine Fußballübertragung. Da überlässt Ignacia ihrem Mann und Sohn nur zu gern die Fernbedienung, betätigt sich ein bisschen in ihrem Vorgarten und genießt dort die seltene Stille.
Unter der Woche hörst du den ganzen Tag Lärm von der Großbaustelle da drüben. Meine Nachbarin kann schon nicht mehr schlafen. Ich denke, es sollte mal jemand von der Stadt kommen, um den Krach zu messen, nicht wahr?
Richtig laut wurde es im Stadtviertel Villa Autódromo früher nur, wenn auf der nahen Rennstrecke Nelson Piquet Formel-1-Boliden unterwegs waren. Heute baut man hier an schicken Apartmentblocks mit Blick in eine Lagunenlandschaft samt Yachthafen. Die Stadtverwaltung wollte die 300 Familien von Villa Autódromo deshalb schon im vergangenen Jahr umsiedeln. Doch da sich viele Bewohner wehren, stockt das Vorhaben bislang. Aber die Abrissbirne habe bereits viele Lücken geschlagen, erzählt Ignacia bei einem Streifzug durch ihr Viertel.
Hier wohnten unsere Nachbarn, die mochte ich sehr gerne. Aber das Haus ist weg, alle sind gegangen. Schaut doch, wie die Stadtverwaltung die Gemeinde hinterlässt. Sie machen einfach weiter mit der Zerstörung, mittendrin in unserem Alltag.
Doch mürbe machen lässt sich Ignacia von den Schutthaufen ringsum nicht. Auch der Masseur, Delton G. Oliveira, der ein paar Häuser weiter wohnt, denkt nicht ans Wegziehen. Gerade bringt er einigen Jugendlichen bei, ihre Fahrräder zu reparieren. Selber machen. Das wurde hier in Villa Autódromo immer schon großgeschrieben. Bestes Beispiel, vor 2 Jahren entwickelten die Anwohner einen eigenen Bebauungsplan für ihr Stadtviertel. Von einer ausländischen Bank gab es dafür sogar einen hochdotierten Preis, von der Stadtverwaltung dagegen erneut eine Absage. Das Argument, die Siedlung verhindere die Sanierung der Lagune. Delton hält das für eine Ausrede.
Sie wollen einen freien Zugang zur Lagune? Bitte schön, unser Projekt ist da flexibel. Wir können Platz am Ufer schaffen und die Menschen innerhalb des Viertels umsiedeln. Es gibt genug Freiflächen. Niemand müsste hier wegziehen.
Im städtischen Wohnungsdezernat herrscht derweil Ratlosigkeit. Wie soll man mit all jenen verfahren, die nicht gehen wollen? Eine Zwangsräumung komme jedenfalls nicht in Frage, versichert Anna Cristina Dieges, Leiterin der Abteilung Wohnungsbeschaffung.
Niemand wird von uns zum Umzug gezwungen. Die Stadtverwaltung setzt da auf andere Modalitäten. Wir bieten eine Entschädigung oder eine Wiederansiedlung im Rahmen des staatlichen Wohnungsprogramms Mein Haus, mein Leben.
Nur 1 Kilometer von Villa Autódromo entfernt lässt sich diese Variante besichtigen. Dort hat die Stadtverwaltung zwischen grünen Hügeln die Modellsiedlung Parque Carioca geschaffen. Vor dem Gemeinschaftsschwimmbad stehen an diesem Nachmittag jugendliche Schlangen. Etwas weiter hatte sich Josilani das Doris auf einem Spielplatz bequem gemacht, um ihren Säugling zu stillen. Nein, sie habe eigentlich nicht aus Villa Autódromo wegziehen wollen, aber ihr Haus dort sei in einem schlechten Zustand gewesen.
Wir hatten ständig feuchte Wände, kein Ort, um ein Baby aufzuziehen. Als sie mich und meinen Mann fragten, ob wir nicht tauschen wollten mit einem Apartment hier, sagten wir ja. Die neue Wohnung hat 2 Zimmer, Küche, Bad und keinen Schimmel. Es gibt einen Supermarkt und einen Kindergarten gleich um die Ecke.
Tatsächlich hat Brasilien im Jahr 2009 mit dem Programm Mein Haus, mein Leben ein ehrgeiziges Sozialbauprogramm aufgelegt. Allein in Rio de Janeiro sind Dutzende Wohnprojekte entstanden, die zusammengenommen eine Kleinstadt bilden würden. Doch ist damit auch das sogenannte Recht auf Stadt erfüllt?
Nein, sagt der Rechtsanwalt Benedito Roberto Barbosa aus Sao Paulo, der seit Jahren die Recht auf Stadt-Bewegung unterstützt. Denn zu einem selbstbestimmten Leben trage der staatliche Wohnungsbau nur wenig bei. und in der Bevölkerung fehle vielfach der soziale Zusammenhalt, aber auch architektonisches und juristisches Wissen, um sich aktiv in die Planung einzubringen. Und nur diese Beteiligung könne die Verdrängung der ärmeren Bevölkerung verhindern, sagt Barbosa.
Damit das Programm Minha Casa Minha Vida unseren Forderungen nach dem Recht auf die Stadt nachkommt, muss es auf die diversen Lebenssituationen der Menschen eingehen. Und das geht nur, wenn sie nicht an die Peripherie gedrängt werden, wo es etwas wie Stadt gar nicht gibt.
Ähnlich sieht das die Stadtforscherin Irene Mello. Zwar garantiere Brasilien das Recht auf Stadt in der Verfassung, doch die konkrete Umsetzung sei problematisch. Eine kollektive Wohnpraxis ist nicht gewollt. Der Fall von Vila Autódromo zeige dies nur zu deutlich.
Die Anwohnerorganisation dort war zunächst eine verschworene Gruppe. Doch die Stadtverwaltung verfolgte von Anfang an die Strategie, die Wohnfrage zu individualisieren und einen nach dem anderen zum Umzug zu bewegen. Aber es gibt eben immer noch eine Gruppe, die sich wehrt.
Und dieser Gruppe stand kurz vor Weihnachten ein wichtiger Termin bevor. Eine Delegation des Oberlandesgerichts hatte sich angekündigt, um Fakten zu präsentieren. Wann wird wer wohin umgesiedelt? Dafür will die Stadtverwaltung nun insgesamt über 7 Millionen Euro Entschädigungen auszahlen. Vor allem Bewohner und Bewohnerinnen, deren Grundstücke direkt am Seeufer gelegen sind, haben sich auf diesen Deal eingelassen. Doch viele Nachbarn haben auch diesen Vorschlag ausgeschlagen und wollen, falls nötig, bald wieder Protestaktionen organisieren. Denn ihre Stadt, die sei eben dort, wo sie jetzt lebt, sagt Ignacia.
Wir sind es, die unser Recht einfordern müssen, verstehst du? Wir haben ein Recht auf Land, ein Recht auf Wohnraum. Und genau darum kämpft Vila Autódromo. Und wir werden das Recht bekommen, hier zu bleiben. Wir drücken den Bewohnerinnen und Bewohnern von Vila Autódromo die Daumen für den Erhalt ihres Viertels und einer sozialen Stadt für alle. Auch für den dritten Beitrag in dieser Sendung bleiben wir in Brasilien. Wenn auch der Unterschied kaum größer sein könnte. Der Film The Hyperwomen spielt im brasilianischen Amazonasgebiet und läuft auf der diesjährigen Berlinale. On der Info hat ihn schon gesehen.
Die Berlinale setzt auch 2015 ihre Sonderreihe zum indigenen Kino fort. Mit 18 Spiel- und Dokumentarfilmen steht dieses Jahr Lateinamerika im Fokus. Der Film The Hyperwomen ist ein beeindruckendes Porträt der Geschlechterbeziehungen in der indigenen Gruppe Kuikuru im brasilianischen Amazonasgebiet. Takuma Kuikuru lebt in einem Dorf der Kuikuru am Oberlauf des Flusses Xingu im Bundesstaat Mato Grosso. Er gehört zu den Dorfältesten, ebenso wie seine Frau Kanu. Sie ist die Einzige, die sich an alle Lieder des Jamori Kumalu-Tanzes erinnert. Doch Takuma befürchtet, dass seine Frau bald sterben könnte, da sie schwer krank ist und fast den ganzen Tag in der Hängematte liegt. Deshalb bittet er Kanu, ihrer Tochter und ihrer Nichte, die Lieder vorzusingen und bereitet den Tag vor, an dem das Ritual noch einmal praktiziert und an Indigene aus anderen Dörfern weitergegeben werden soll.
Keine der Frauen hier im Dorf kennt die Lieder, nur die Frauen von dem Haus da drüben, Kanu und ihre Mutter. Es ist eine Schande. Kannst du Kanu heilen?
Fragt ein Mann Takuma Kuikuru.
Nein, im Moment nicht. Sie hat gerade ihre Menstruation. Während der Zeit der Menstruation kann kein Schamane heilen. Das ist nicht möglich. Wenn ich eine Frau heile, die ihre Tage hat, dann werde ich mich danach sehr schwach fühlen.
Antwortet Takuma. In der Hängematte liegend singt Kanu ihrer Nichte und ihrer Tochter mit schwacher Stimme die Lieder vor. Ihre Tochter nimmt sie auf Kassette auf und bringt sie weiteren Frauen bei. Die Frauen üben die Lieder ein. Als einer der wenigen Männer im Dorf kennt Takuma Lieder des Rituals. Außerdem kennt er sich mit den Tänzen aus. Er erklärt den Frauen, wie sie während des Singens tanzen sollen, in welche Richtung sie sich auf dem großen, von Zelten gesäumten Platz im Sand bewegen sollen. Während sie singen, laufen die Kulkodo-Frauen in Reihen in eine Richtung, kehren um und laufen zurück. Dabei stampfen sie mit den Füßen auf den Boden. Sie sind nackt. Ihre Körper sind an den Beinen mit schwarzen und roten Mustern bemalt. Am Bauch tragen sie dünne weiße Bänder und am Hals smaragdgrüne, rote, hellblaue und weiße Perlenketten. Der Tanz ist ein Ritual der Frauen, bei dem sie ihre Schönheit zeigen und so die Aufmerksamkeit der Männer auf sich lenken. Der Zuschauer nimmt unmittelbar an dem Ritual der tanzenden und singenden Kulkodo-Frauen und dem Leben in ihrem Dorf teil. Die Grenze zwischen Dokumentation und eigenem Erleben verschwimmt. Jamori Kumalo ist ein sehr sinnliches Ritual und es kommt eine starke Energie auf. Beim Tanzen scherzen die Frauen, ihre Choreografien beziehen sich auf die Themen Liebe und Sexualität, auf Nähe und Distanz. Sie witzeln mit den Männern herum, einen älteren Mann tanzen sie auf dem Weg zum Zähneputzen an. In einer Nacht tanzen sie in den Zelten in Gegenwart der Männer. Sie nähern sich ihnen. Einige stoßen aber dann die Männer, die ihnen zu nahe kommen, von sich weg. Eine verzieht sich mit einem Mann in ein Zelt. Der Tanz ist ein Vorspiel, ein sich näher kommen, sich betasten, bei dem Frauen und Männer sich für oder gegen einen Geschlechtspartner entscheiden können. An dem großen Tag, an dem sie ihr Ritual vor Gästen vortragen, singen sich die Männer gegenseitig Lieder vor. Die Frauen helfen sich beim Bemalen ihrer Körper. An diesem Festtag sind sie mit gelbem Kopfschmuck und Perlenbändern die Rasseln an den Beinen geschmückt. Der stundenlange Tanz der Frauen in der gleißenden Sonne hat dabei auch etwas Kämpferisches und etwas Gleichmäßiges, das wohl zum Ziel hat, die Männer in Trance zu versetzen. Die Bilder sind an sich so stark, dass jegliche Erklärung, jeglicher Kommentar ihre Unmittelbarkeit schmälern würde. Der Film Hyperwoman wird auf der Berlinale am 8. Februar um 22 Uhr im CineStar IMAX und am 15. Februar um 15 Uhr im Kubik 7 gezeigt. Informationen über Hyperwoman und weitere Filme der Berlinale-Reihe Native findet ihr auf der Internetseite www.berlinale.de/de/programm/berlinale-programm.
Vas, como la nube al viento me vas. Siento en el desconcierto, se va a acabar.
Vas. Die Musik in der heutigen Sendung kommt von Kambeskin aus Buenos Aires. Wir haben sie gefragt, ob man ihre Platten eigentlich auch in Deutschland bekommen kann.
Excelente pregunta. No estoy dejando el CD en ninguna disquería.
Gute Frage. Meine CDs gibt es in keinem deutschen Plattenladen, aber auf meiner Bandcamp-Seite könnt ihr euch meine gesamte Musik kostenlos runterladen. Natürlich freue ich mich über eine Spende, aber nur wenn ihr wollt.
Und nochmal zum Mitschreiben. Kambeskin, das schreibt sich kambeskin.bandcamp, also wie die Band und das Camp. Und zum Schluss haben wir die argentinische Musikerin gefragt, ob es eigentlich auch deutsche Einflüsse auf ihre Musik gibt.
Es gab eine Zeit, in der ich viel Kraftwerk gehört habe, auch wenn ich ihren Einfluss auf meine eigene Musik nicht wirklich erkennen kann.
Und wahrscheinlich hat sie recht. Zum Schluss dieses Onda-Infos 348 hört ihr den Song Oceano von Kams erster Platte Andaba Cruda aus dem Jahr 2008. Und wir alle hören uns hoffentlich wieder in 2 Wochen beim nächsten Onda Info. Bis dahin.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.